Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram oder als Haftnotiz auf meinem Büroschreibtisch, je nachdem, wie du es magst. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Ich grüße dich, Elske.
Das Lustige bei Jule ist gerade, dass sie teilweise in ihrem virtuellen Hintergrund, der so eine grüne Wiese ist, verschwindet und ich ihr Gesicht gar nicht mehr sehe. Das finde ich sehr lustig.
Vielleicht bin ich auch eine grüne Wiese.
Ja, sehr gut. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns sehen. Ich mag es immer sehr gerne mit dir.
Ich freue mich auch. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit unserer Einstiegsfrage von Telonym generiert und auch so ein bisschen dem schlechten Wetter zum Trotz. Deswegen auch meine grüne Wiese. Ah. Die Einstiegsfrage von Telonym generiert lautet heute so: Lieber See oder Freibad und wieso?
Uff. Lieber Therme mit Sauna.
Ich wollte gerade sagen, denk dich schon mal in den Sommer, aber...
Ja, See finde ich häufig nicht so gut. Also ich bin nicht so eine Schwimmerin. Mhm. Deswegen sind sowohl See als auch Freibad für mich jetzt nicht so... Also ich habe nur einen Freischwimmer. Ich kann schwimmen, aber es ist halt nicht meine Passion.
Ja.
So. Und von daher, Schwimmbad ist jetzt nicht so mein Ding. Und im See denke ich immer, da sind irgendwelche Monster und so drin. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Von daher, ich bin ja eher Therme... Tauchbecken, Sauna, so Zeug, würde ich eher sagen. Und du?
Ich bin Fan vom See, einfach weil da ganz viel Natur ist. Gehe ich jetzt erstmal davon aus. Und finde aber Freibad auch ganz charmant. Also ich
wegen den Pommes.
Die Freibad-Pommes. schön Pommes-Schranke im Freibad. Ja, ist ganz nett. Ich habe schon viele Sommer im Freibad verbracht, weil ich ja immer gar nicht so im Sommer Urlaub mache, sondern Dienst habe und dann trotzdem noch Zeit ist, ins Freibad zu fahren. Und bin da aber auch nur wegen der Leute, die auch im Freibad sind. So atmosphärisch finde ich See schöner. Zum Baden tatsächlich finde ich beides auch nicht super. Da bin ich dann Typ Meer. Also
das mag ich auch richtig viel
schöner.
Genau. Ich auch. Okay, dann starten wir doch gleich mal inhaltlich rein, oder?
Genau. Uns hat eine Frage erreicht, brandaktuell, und sie lautet heute so: Warum ChristInnen gegen rechts und nicht, du sollst auch deine Feinde lieben?
Oh, da ist wohl jemand auf unserer Social Media viel unterwegs, was?
Ich finde das ja, um das mal ganz kurz vorwegzunehmen, ich finde das ja immer schön bei Instagram, was wir als Begleitmedium nutzen, haben unsere Posts ja manchmal so 3 oder 4 Likes. Und jetzt ist es komplett durch die Decke gegangen.
Ja, du, das ist, man muss manchmal auf diese dicken Züge aufspringen, ne? Das ist so.
Genau. Was habe ich geschrieben? Da ist ein Zug, auf den sind wir draufgesprungen und das war eine sehr gute Idee. Weil es ein sehr schöner Zug ist.
Ja, voll. Wichtiger Zug. Okay, warum ChristInnen gegen rechts und nicht, du sollst auch deine Feinde lieben? Good question.
Genau.
Also first things first, good question.
Ja, und ich würde einmal vorweg senden, du sollst auch deine Feinde lieben. Das ist ja so ein bisschen das, was ja von Jesus kommt. Das ist ja kein Satz, den sich die fragenstellende Person ausgedacht hat.
Ja.
Sondern das ist tatsächlich auch ein Teil, der aus der Bibel kommt, überschrieben ist mit von der Feindesliebe.
Ja.
Und da wird dann eben gesagt, ihr habt jetzt alle oft genug gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und dann sagt Jesus aber in seinem Jesus-Sprech, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, nachzulesen in Matthäus 5. Und da steht halt explizit, liebt eure Feinde.
Ja, so. Und die andere Dimension dieser Frage ist, für alle, die nicht auf Social Media unterwegs sind, es gibt eine Aktion, die ist sozusagen begründet bei Quentin Caesar, seiner Frau, Meta bla bla, Lena auf Instagram. Ich glaube, da war noch eine vierte Person bei. Queer Like God?
Nee.
Ich meine, ist ja auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es so eine Plakataktion, sage ich mal, dass man ChristInnen gegen Gott, ChristInnen, oh Gott, Freundschaftsversprecher.
Das wird ChristInnen. Nicht geschnitten.
Das wird Hate für uns. ChristInnen gegen rechts teilt in seiner Story, sein Poster dazu macht, in seinem Feed, um sich zu positionieren gegen rechte Ideologie, weil wir ja gerade echt irgendwie ein massives Problem haben mit so einer rechten, rechtskonservativen, rechtsnationalen, völkisch-nationalistischen Strömung.
Genau.
So, das ist so die andere Dimension. Und da ist die Frage gar nicht schlecht, ne? Wir lesen in der Bibel, oder hat Julia auch gerade vorgelesen in Matthäus, dass man seine Feinde lieben soll. Wenn wir sagen, wir positionieren uns aber gegen jemanden, lieben wir dann nicht unseren Feind? Und ist das nicht falsch unter christlicher Position?
Genau, man kann ja dazu nochmal ergänzen, dass ja am Wochenende und auch schon, ich glaube, letzte Woche, unter der Woche, schon Demonstrationen stattgefunden haben und dass zu diesen Demonstrationen auch viele Kirchen aufgerufen haben und Kirchen sich, also ganze Landeskirchen sich positioniert haben, sichtlich nach außen als Kirche aufgetreten sind und das auch mit unterstützt haben.
Ja, voll. Also wir machen hier in Hildesheim, ist auch jetzt diese oder nächste Woche, ich bin gerade mit Terminen ein bisschen durch den Tüdel, auch eine Demo gegen rechts. Ich finde ja ganz spannend, um da nochmal einzuhaken, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich finde das total wichtig und gut fürs eigene Gefühl auch, zu sehen, wir sind viele, wir sind laut, wir sind gegen rechts, wir positionieren uns gegen Nationalsozialismus, gegen Faschismus, gegen völkisch-nationalistische Dinge. Da bin ich total für und bin da total Fan von.
Sich dagegen zu positionieren.
Ja, voll, genau, genau. Ich bin da total Fan von, sich dagegen zu positionieren mit diesen Demonstrationen und halt so ein eigenes Gefühl auch von Masse dadurch zu bekommen.
Ja.
Was mir so ein bisschen fehlt, im Gegensatz zu anderen Demonstrationen, ist das Gegenüber. Mhm. Also weil wir Demonstrationen als politisches Mittel nutzen, normalerweise, das ist mein Verständnis von Demonstration, um auf unser Begehr aufmerksam zu machen im Gegenüber zu einer anderen Gruppe. Beispielsweise Fridays for Future geht auf die Straße, um Regierung in Deutschland, lokal, auf Europaebene, auf Weltebene deutlich zu machen, was falsch läuft und das umgelenkt werden muss. Die GDL ruft ihre Mitarbeitenden zum Streik auf, um der arbeitgebenden Seite zu sagen, wir haben ein Problem. Was ist das Gegenüber von der Demo gegen rechts? Und zwar nicht, rechts ist ja keine Masse sozusagen oder keine Gruppe, kein klares Gegenüber.
Ja, ich verstehe, wie du das
also
meinst.
Also ich würde verstehen, wenn wir jetzt, also ich würde irgendwie cooler in Anführungsstrichen finden, wenn wir damit auch ein politisches Begehr verknüpfen und zwar nicht nur einen zivilgesellschaftlichen Wandel, den wollen wir ja erreichen, sage ich mal, durch die Masse, die sich trifft, ne?
Genau.
Das ist ein Aufruf an die Zivilgesellschaft, aber Demo ist eigentlich ein Aufruf an Politik, oder nicht?
So, dir wäre es schon lieber, um es jetzt mal so klar und deutlich zu sagen, wir fordern, dass die AfD keine anerkannte Partei mehr ist. Verbot.
Wäre jetzt eine mögliche Forderung, aber ich möchte jetzt nicht diese, also
ja, ja.
Ich finde Parteiverbot total eine schwierige Nummer, ne?
Da sind wir wieder bei Demokratie.
Genau, volle Kanne. Ich würde eher, ich sag mal, lass mal eine Demo machen an, die wendet sich zum Beispiel an die Bildungsministerien der Länder für mehr Bildung, die dann dazu führt, dass weniger rechtes Gedankengut herrscht, ja. Weil Leute wissen, was rechte Gedanken sozusagen oder rechtes und völkisch-nationalistisches Gedankengut mit Gesellschaft macht. So, das wäre für mich voll eine produktive Demo.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, oder und bin ich da irgendwie falsch gewickelt?
Nee, ich verstehe dich komplett, weil jetzt geht man auf die Straße, bastelt sich ein Schild, da steht drauf, ja. AfD, nein, danke.
Ja, bitte, kann man gerne machen.
Björn Höcke,
geh
weg.
Ich ja, genau. Nicht, sagt die AfD so jetzt, die mögen uns nicht, wir lösen uns auf?
Ja, also, genau, das passiert ja nicht, sondern die AfD sagt, wie in Hamburg, ich wollte ja eine Demo machen, wir haben eine spontane Sitzung im Rathaus. Sowas ist ja auch Sache, Dinge, die passieren. Und deswegen verstehe ich das, was du meinst. Für den ersten Moment ist es, glaube ich, als erste Reaktion gut zu wissen, also ich empfinde das auch so, dass man sich nicht alleine fühlt und dass
ja,
man
genau.
So denkt, okay, ich habe jetzt, das ist ja das, was ich würde es jetzt an meinem Beispiel machen, bei mir passiert es, ich sitze zu Hause, checke Instagram und sehe in einem Repost diese Sache, diese journalistische Aufarbeitung vom Korrektiv,
ja,
von diesem Geheimtreffen in Potsdam, wo Menschen Pläne schmieden, andere Menschen zu remigrieren. So. Und dann denke ich,
alleine
so,
dieses Wort müssen wir echt weglassen, ne? Das, ja, ist so medial gepusht. Das ist Deportation. Die wollen, ja, Menschen deportieren.
Ja. So. Und dann denke ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein, fühle mich so hilflos. Wie soll ich als alleinige Person,
genau,
das stoppen? Weil das kann, ja, doch jetzt nicht wahr sein. Und daraufhin hat sich ja so eine Welle von Empörung,
ja,
in Bewegung gesetzt und Menschen dann wirklich so, also das ist ja jetzt eine Grenze, die wurde so krass und so deutlich überschritten.
Ja, volle Kanne.
Das kann so nicht geduldet werden. Cut. Und jetzt gehen wir auf die Straße und oh, siehe dort, es gibt noch viele tausende andere, die das,
genau,
furchtbar und schlimm finden. Aber das Gegenüber an sich, es heißt ja auch nicht, diese Konferenz, die da in Potsdam stattgefunden hat, diese Menschen, gegen die demonstrieren wir, ja, und?
Ja, genau.
So.
Ja, ja. Genau, also ich finde, und das ist ja das, was du gerade nochmal sagst, so dieser Aufruf an die Zivilgesellschaft, den finde ich super wichtig und super wertvoll, dass wir merken, okay, es ist nicht nur eine Person, die es betrifft oder die es betroffen macht. Und mich, für mich persönlich, also ganz individuell, ich habe ja extrem Angst vor diesem Rechtsruck der Gesellschaft. So, by the way, Reisepass wird demnächst ausgestellt, beziehungsweise können wir demnächst abholen. Das ist für mich also echt ein Thema. Und mir gibt das ein gutes Gefühl, dass viele da sind, die das auch, für die das auch ein Thema ist und ich entsprechend da mich nicht mehr so alleine fühle.
Mhm.
Und das ist für mich dieser Aufruf an die Zivilgesellschaft und dafür ist es toll. Ich würde mir aber echt wünschen, dass vielleicht daraus erwächst, dass wir ein politisches Gegenüber von diesen Demonstrationen bekommen und einen Aufruf an wen auch immer, regierende Parteien, ob sie es auf Bundesebene sind oder auch auf kommunaler Ebene, wo ja Bildungspolitik gemacht ist. Für mich ist das ein bildungspolitisches Thema.
Ja, ja.
Aber auch nur für mich. Ich bin ja nur eine Person, ne? Und da würde ich mir echt total wünschen, dass es sich irgendwie so konsolidiert, dass da eine Gruppe sagt, okay, wir schmieden hier mal eine Idee, wie wir für mehr Bildung sorgen können, damit nicht alle auf dem rechten Auge blind sind.
So wie es in der Vergangenheit häufig der Fall war.
Ey, also. Ja, klar, volle Kanne. So, also für mich wäre das so ein Thema, aber das ist so off topic, wobei es geht auch ein bisschen in diese Frage rein, ne? Warum können wir nicht einfach die anderen sozusagen, dieses Rechtsnationale oder Rechtsradikale auch stehen lassen, weil das ja unsere Feinde sind und die müssen wir lieben. Das ist ja diese Spannung, die das aufmacht.
Mhm. Für mich, ich habe so ein bisschen daran gedacht, so das Wort oder dieser Wortlaut, der dann ja auch unter ChristInnen manchmal kommt, so, ja, Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder, was ja auch komplett schwierig ist. Und dann,
ja,
habe ich so gedacht, naja, kann man das auch jetzt in diese Dimension denken, so von wegen, ja, Gott liebt rechte Menschen in dem Sinne, aber nicht das, was sie tun, also den, mhm, Rechtsextremismus.
Mhm. So, okay.
Weil da,
ja, ja,
gibt es für mich, also das ist doch deutlich, Rechtsextremismus in dem Fall, so, es ist klar, fremde Menschen werden ausgegrenzt, Menschen werden, mhm, klassifiziert, Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, marginalisiert sind, werden verachtet, über Gewalt und Hasspotenzial von rechten Menschen müssen wir auch nicht sprechen. Ich denke, das ist,
ja,
in der Vergangenheit auch sehr deutlich geworden.
Ja.
So, und trotzdem stecken dahinter ja Menschen.
Mhm.
Und das bringt mich dann immer in so eine Situation, dass ich denke, okay, muss ich die jetzt trotzdem, ich will das für mich eigentlich gar nicht. So.
Ja, ja, total. Also ich merke, dass ich ein großes Problem habe mit dem Wort Feind, denn erstmal, also auch so Feindbilder, das sind nicht meine Feinde. Rechtskonservative, mhm, Menschen, Nazis, Menschen, die andere ausgrenzen, sind als Mensch nicht meine Feinde. Das ist einfach nicht so. Das sind Menschen, das ist Gottes Schöpfung, und so, erstmal sind sie als Mensch auch geliebtes Kind Gottes.
Ob sie wollen und nicht.
Genau. Sie wollen und nicht, richtig. Und also von daher ist es erstmal dieses Bild des Feindes ist für mich ein ganz komisches, weil ich das nicht so empfinde. Was ich als feindselig empfinde, also als eine Aktion sozusagen, etwas Aktives tun bei diesen Menschen, ist Menschenhass, den sie haben. Und das ist das Problem, vor allem von rechts. Menschenhass. Wir schließen Leute aus, die anders sind als wir, die in einem gefühlten System oder auch in einem strukturellen System unter uns stehen. Und das ist für mich das, was nicht geht.
Ja.
Und das hat nichts mit Feindesliebe zu tun. Wie gesagt, das sind nicht meine Feinde. Jemand, der rechts ist nicht per se mein Feind. Aber das, was diese Person tut, ist falsch, weil Gott liebt alle Menschen. Und Gott möchte, dass die Menschen sich untereinander lieben. Damit müssen wir jetzt nicht Liebe als so ein, weiß ich nicht, so ein erotisches oder liebesbeziehungsähnliches oder diepeste Freundschaft empfinden, sondern Gott möchte, dass wir Menschen gleichberechtigte Personen hier auf Erden sind. Und das bedeutet auch, dass es niemals geht, nach unten zu treten. Also Leute, denen es schlechter geht als mir, die schwächer sind als ich, noch weiter zu erniedrigen und nach oben zu buckeln. Das ist ja so ein Sprichwort, ne? Nach unten treten, nach oben buckeln. Also die Reichen immer reicher zu machen, was rechte Ideologie will. Und die Armen, also in Anerkennung Armen, in meinetwegen auch finanziellen Aspekten Armen, in Gleichberechtigungsaspekten Armen, ich setze das in Anführungszeichen, noch mehr zu erniedrigen. Und das ist, was nicht geht. So, und das ist gegen... Deswegen gegen Christinnen, gegen rechts, weil Christinnen gegen Erniedrigung von Diskriminierung betroffene Menschen.
Ja.
Das bedeutet das für mich.
Ja, ich würde da auch einhaken. Für mich als Christin geht es auch einfach darum, andere Menschen anzunehmen. Also dieses Menschenfeindliche entspricht nicht dem, wofür Christinnen stehen.
Nein.
So, und deswegen geht es in dieser verkürzten Floskel, was ja auch als Sherpik da benutzt wurde, Christinnen gegen rechts. Und das kann ja nur verkürzt sein. So.
Ja.
Und was dahinter steckt, darunter verstehen wir beide vermutlich noch was ganz anderes als Personen X und Y, die sich aber auch dieser Bewegung bei Instagram zum Beispiel angeschlossen haben. Die würden das vielleicht auch noch mal anders verstehen.
Da ganz kann gewiss.
So, und da kann ich auch nur wieder sagen, das ist jetzt wieder das, wie wir es definieren, wofür wir stehen. Wir sind ChristInnen, wir sind ReligionspädagogInnen, wir sind auch keine PolitikerInnen. Wir können jetzt auch nicht sagen, so das und das ist die Lösung.
Nö.
Wir sind keine DemokratieforscherInnen. Schön wär's. Aber wir können so darüber sprechen, wie wir es empfinden, und für uns ist es halt so eine Sache von, alles, was menschenfeindlich ist, ist etwas, was für uns nicht geht.
Genau, und das nochmal den Rückschluss zu der Phrase sozusagen, die du aufgemacht hast, ne? Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde oder so.
Ja.
Was ja gerne genutzt wird gegen zum Beispiel homosexuelle Menschen. Ihr werdet geliebt, aber ihr dürft dieser Sünde, für die Homosexualität da vielfach gehalten wird, nicht nachgehen. Das ist auch wieder genau das, da aus einer Position heraus nach unten treten.
Ja.
Und das geht nicht. Und das ist Sünde. Nach unten treten ist Sünde. Davon abgesehen, dass da Inhalte gebracht werden, die einfach völliger Quatsch sind. Aber wenn wir das jetzt übertragen auf die Frage der rechten Ideologie, also was heißt es eigentlich, warum ist denn vielleicht rechts sein dann eine Sünde, auf die man das anwenden kann? Weil eben diese rechte Ideologie genau das macht. Nach unten treten, Menschen erniedrigen und menschenverachtend sein.
Und
Gegenbeispiel, homosexuelle Menschen treten nicht nach unten, weil sie homosexuell sind.
Ja.
So, das ist dann, ne, der Unterschied. Also die Ebene, in der sich bewegt wird sozusagen, ist eine andere. Das klingt kompliziert und ist auch, ohne dass ich mit meinen Händen gestikuliere und ihr das nicht seht im Podcast, auch total schwierig zu verstehen. Aber überlegt mal oder versucht nochmal, das so nachzuvollziehen. Rechte Menschen treten nach unten, und nach unten treten ist Sünde.
So. Und gefährdet außerdem die Demokratie. Um das große
nochmal andere nochmal. Ebene.
Ja.
Voll.
So, aber ich glaube, damit haben wir die Frage, glaube ich, in der für uns gedachten Dimension glaube ich, gut beantwortet, um deutlich zu machen, wofür wir stehen, so was wir mit unserem Bild denke aussagen auch wollten. Und fand die Frage aber auch ziemlich spannend.
Ja, und auch da wieder die Anregung an euch. Also das ist ja sozusagen unsere Meinung, die wir jetzt hier haben in so einem bilateralen Gespräch. Und vielleicht habt ihr noch ganz andere Dimensionen oder Rückfragen oder noch irgendwie Einwände dazu. Schickt uns das gerne als Nachfrage und wir behandeln das nächstes Mal nochmal, ne? Da sind so wir total offen, weil ja auch so ein Zwiegespräch eine bestimmte Engführung auch immer hat.
Ja.
Weil, das ist das nächste Punkt, der nächste Punkt dazu, Jule und ich ja per se nicht zwei völlig divergierende Meinungen haben. Sondern zumindest eher in einer Richtung sind, ne?
Ja, in also vielen Themen sind wir uns sehr einig, genau.
Ja, muss man sagen. Genau.
Ja, mein Vorschlag, wir machen weiter, oder?
Ich denke also, auch.
So als Zusammenfassung, rechts ist nicht das, was wir unterstützen. Punkt.
Nee, genau. Voll nicht.
Alles klar. Wir machen weiter mit der Lieblingskategorie und die heißt so.
Wer ist es?
Bei Wer ist es? Läuft es folgendermaßen. Heute hat Elske eine Person mitgebracht aus der Bibel und anhand von Fragen, die ich stelle und Elske mit Ja und oder Nein und vielleicht mit einem Vielleicht beantworten wird, versuche ich zu erraten, wen Elske mir mitgebracht hat.
Ja.
Ich bin gespannt und lege einfach direkt los. Und
mach mal.
Meine erste Frage, Elske, habe ich Jesus getroffen?
Nein.
Okay, ich habe Jesus nicht persönlich getroffen und schade. Komme ich trotzdem im Neuen Testament vor? Also
nein.
In den Geschichten, die alles rund um Jesus? Nein, also in allem, was also vor Jesus.
Also ich würde dazu aber sagen, dass es von deiner Geschichte einen engen Schluss im Neuen Testament gibt. Es gibt so eine Brücke.
Geht es da auch so um so prophetiemäßig?
Also du bist kein Prophet.
Ja, aber so eine Voraussagung. Also bei König David wird ja schon, es gibt ja zwischen König David und Jesus so eine Verknüpfung von Nachfahrenschaft, die ja am Anfang schon angekündigt wird.
Ja.
So in der Richtung meine ich das. Das ist auch nicht so.
Nee, so ist es nicht. Aber du hast mit einem alttestamentlichen Propheten sehr engen Kontakt.
Ach so, aber ich bin nicht der Prophet selbst.
Richtig.
Okay, aber ich könnte ja mal gucken, mit diesem Propheten, bin ich mit dem freundschaftlich verbunden oder sagt er mir die Sachen einfach voraus? Also da gibt es einfach nur ein Gespräch, was wichtig ist.
Es kann sein, dass es auch mehrere Begegnungen gibt, aber jetzt nicht
okay.
So explizit.
Okay, gibt es, habe ich so einen krassen Skill? Kann ich fliegen, kann ich besonders schnell, ich bin einfach bin ich eine Durchschnittsperson? Bin ich der klassische Otto-Normalverbraucher?
Jein. Du bist eher, soll ich dir sagen, was für einen Beruf du hast?
Ja, sag mal.
Du bist Hauptmann. Also irgendwas in der Armee mäßiges, oder?
I guess. Ja, würde ich auch sagen.
Unter einem König halt.
Genau.
Überraschung, also, wir sind ja im Alten Testament.
Altes Testament, genau, deswegen gibt es da verschiedene Berufe. Und deswegen, wenn ich kein Prophet bin, keine schriftgelehrte Person, ich bin Hauptmann.
Ja, ich weiß nicht, ob man das auch damals, als ob das so ein Otto-Normal-Dude dann ist, ein Hauptmann, ey, keine Ahnung.
Nee, ich finde schon ein bisschen höher gestellt. Ich frage mich jetzt gerade, komme ich in so einer besonderen Geschichte vor?
Ja, genau. Du kommst in einer besonderen Geschichte vor.
Ich hatte jetzt nämlich gerade, wo du gesagt hast, Verknüpfung mit Propheten und Hauptmann und so, habe ich zuerst an die Josefs-Geschichte gedacht.
Mhm. Ja? Aber nein.
Nein.
Aber wir hatten doch Josef auch schon, oder?
Ja, aber da gab es ja auch noch einen Hauptmann.
Ach so, weißt das du, der stimmt. Der ganz da andere Geschichte.
Gefängnis auch ganz anders. Hat.
Ganz anders.
Okay, was ganz anderes. Also nicht Josef, okay. Später im Testament, also es geht schon um die zur Zeit der Propheten.
Wo steht denn Josef nochmal genau? Nee, ist ja schon Genesis, oder? Also, dann bist du auf jeden Fall später. Ich meine, Josef ist auch Genesis.
Also komme ich in den ersten 5 Büchern Mose vor?
Nicht.
Okay, sondern später bei Könige.
Richtig.
Okay. Im Buch der Könige. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Ja, es ist total schwierig. Du könntest vielleicht mal gucken, welchem Propheten du begegnest.
Genau, welchem, also würde ich mal fragen, ist
den
der
hatten
Prophet,
wir auch schon.
Dem ich begegne, ist der so, kann der was Besonderes?
Ja, also ich weiß nicht, ob der was Besonderes kann, aber...
Also außer prophezeien?
Ja, genau. Der ist schon sehr, ist einer derer, den man kennt, weil besonders...
Und hat der Prophet auch ein eigenes Buch, was nach ihm benannt wurde?
Nee.
Okay.
Dem ist sowas Besonderes geschehen.
Ihm ist was geschehen, dem Propheten?
Ja, genau. Dadurch kennt man den eigentlich, also ich glaube, für mich ist das jedenfalls unter anderem dadurch so eine besondere Person.
Also, und was ist ihm passiert? Das weiß ich auch, was ihm passiert ist?
Ja, ich kann es dir auch einfach, der wurde entrückt. Mhm. Welcher Prophet wurde entrückt? Elia,
ja.
Genau. Also du bist Elia begegnet.
Ja, das hilft mir gar nicht weiter.
Ja.
Hilft aber nicht. Ich versuche nochmal ein bisschen Fragen zu stellen. Ich bin Elia begegnet und zwischen uns gab es eine besondere Begegnung, oder?
Ja, Elias hat dafür gesorgt, dass du geheilt werden kannst. Er hat dich nicht selber geheilt, weil das ist ja, er ist ein Prophet und nicht beispielsweise Gott oder Jesus. Aber er hat dir gesagt, was du tun kannst, um geheilt zu werden.
Okay, und das habe ich dann auch gemacht. Mm. Bin ich dann geheilt worden?
Mm.
Okay. Elske, ich gebe mich geschlagen. Ich habe keine Ahnung.
Ich hatte das schon befürchtet. Genau, ich habe dir Naaman mitgebracht.
Wie bitte?
Naaman. Naaman.
Ich wollte gerade sagen, so heißt doch das Brot beim Inder, aber das ist Naanbrot.
Naaman. Genau. Das war ein syrischer Hauptmann und der hat unter Aussatz gelitten. Und der war halt, ja, so ein syrischer Hauptmann halt, so ein Dude. Und der ist dann Elia war so in seiner Gegend und dann hat er darum gebeten, dass Elia ihn heilt, beziehungsweise ihm hilft. Und Elia hat ihn erstmal gar nicht direkt wahrgenommen, sondern Elia hatte seine Boten irgendwie zu ihm geschickt und hat zu ihm gesagt, ja, geh dich mal im Fluss waschen, 7-mal. Und dann wird das schon wieder. Das fand Naaman gar nicht gut, weil er ja ein Hauptmann war und irgendwie erwartet hatte, dass er entsprechend mit Respekt empfangen wird. Hat sich also auch erst geweigert, das zu machen und hat sich dann aber nach Bitten darum, das nach Bitten auch seiner Frau und anderer das dann doch getan und Zureden seiner Diener, hat er sich 7-mal im Wasser des Jordan untergetaucht.
Der kleine Flipper.
Genau. Und ist dann geheilt worden von seinem Aussatz. Und was zeigt das sozusagen, wo ist der Rückschluss zum Neuen Testament? Das ist so eine Taufzeremonie, mit der das verglichen wird, sozusagen. Mhm. Eine Vorwegnahme der Taufe. Natürlich nicht in dem Sinne, wie wir das im Neuen Testament kennen, weil es ja das Christentum nicht gab.
Genau, es gab ja nicht das Christentum.
So, und es gab halt Taufe nicht in dem Sinne. Ja. Aber es wird inhaltlich sozusagen so berichtet, dass das die Vorwegnahme der Taufe schon im Alten Testament ist. Und eine Heilung und auch dadurch, was ja Taufe auch ist, sozusagen dieses besondere Verhältnis von Gott zu den Menschen schon auch da deutlich macht. Also du folgst dem Propheten, der dir sagt, was du machen sollst, tauchst unter und wirst geheilt. Also, ne, wirst also wiedergeboren.
Ich wollte gerade
sagen, dadurch
gesund. Rituelle Waschen.
Genau.
Mhm.
Das ist so der Rückschluss, der gemacht wird. Warum kam ich darauf? Der war gestern halt Predigttext.
Ah.
Und ich dachte, der ist mir vorher noch gar nicht so begegnet.
Ich wollte gerade sagen, ich habe heute auch schon wieder viel dazugelernt.
Ja, obwohl man Elia ja auch kennt und ich so denke, das ist eigentlich voll die spannende Geschichte auch so, ne? So diese Vorwegnahme, also dieses schon alttestamentliche Taufritual zur Wiedergeburt und Heilung, fand ich ganz spannend. Deswegen habe ich dir Naaman mitgebracht. Ich würde sagen, man sagt Naaman.
Naaman. Nicht zu verwechseln mit dem Naanbrot.
Ja, oh, lecker.
Herrlich.
Genau.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Wie sagt man immer, du kannst alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch was dazu.
Wow.
Wobei ich auch immer
noch
nicht so weiß, wie alt Kühe werden.
So Kühe, Das ist unterschiedlich. Jetzt können wir hier über Tierleid nochmal sprechen. Wenn du so guckst, in der industriellen Zeit werden Kühe wahrscheinlich so zwischen 6 und 10 Jahren alt. Aber Kühe können durchaus 25, 30 Jahre alt werden, wenn sie nicht ausgebeutet werden.
Ich wollte gerade sagen, liegt ja aber auch komischerweise immer noch deutlich unter der Lebenserwartung von Menschen.
Ja, volle Kanne.
Dann ja merkwürdig ist.
Das Problem bei den Kühen ist ja auch, wenn sie so 6 bis Jahre alt werden, die werden ja dann getötet. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie morgens nicht mehr aufwachen, weil sie Herzinfarkt hatten oder so.
Ja.
Sondern die werden dann einfach geschlachtet, von daher. Aber so, meine Eltern hatten auch tatsächlich Kühe, die so zwischen 25 bis 30 Jahre alt geworden sind. Und dann häufig aber auch irgendwann dann eingeschläfert werden mussten, weil sie nicht mehr laufen konnten und total viel gelitten haben. Ja. Genau, aber das ist so das Alter, was eine Kuh so haben kann.
Sehr
gut,
schön.
Gut, nochmal random information am Ende.
Nein, ich finde das ganz gut, weil wir machen jetzt nämlich weiter mit unserer nächsten Rubrik und die heißt so.
Empfehlung der Woche.
Denn, das würde ich jetzt nämlich vorwegnehmen, um das nochmal so ein bisschen zu verknüpfen, warum ich mich da gerade so ein bisschen gefreut habe, wie du den Bogen gespannt hast. Meine Empfehlung der Woche ist nämlich folgende.
Kauf dir eine Kuh.
Kauf dir eine Kuh. Nein, nicht so ganz. Ich wollte es ein bisschen noch anders formulieren. Es ist ja gerade vielerorts in vielen Prospekten der Welt beworben, Veganuary. Und auch wenn du beim Veganuary nicht mitmachst, also der Januar als veganer Lebensstilmonat, ich mache selbst auch nicht mit, aber für mich war es auch nochmal wieder so ein kleiner Anstupser. Ach komm, wenn es geht, versuch doch mal was Veganes zu essen. Und ich würde empfehlen, diese Woche such dir mal ein veganes Menü aus, was du isst.
Gras.
So, zum Beispiel.
Veganes
hey,
Gras.
Auch wenn es nur Nudeln mit Tomatensauce ist, auch das kann vegan sein. Und da einfach mal, nochmal die vegane Küche zu entdecken. Ich nehme es sehr gerne als Anreiz, um nochmal nach Rezepten zu gucken, weil ja so viel auch vegan sein kann, ohne dass man es im ersten Augenblick vermutet.
Naja, oder auch vegan ist einfach per se. Also auch wenn du Nudeln mit Tomatensauce nimmst.
Genau.
Also so dieses Phänomen von Eiernudeln ist ja, glaube ich, auch irgendwie so ein komisches, was ich persönlich nicht fühle. Aber so Hartweizengrießnudeln sind ja wohl total verbreitet und Tomatensauce ist erstmal vegan.
Ja, genau. Und deswegen meine Empfehlung diese Woche, koch dir was Veganes.
Sehr schön. Meine Empfehlung wäre nochmal ein TikTok-Kanal.
Ui.
Und zwar heißt der Nini_erklärt_Politik. Das ist eine Person, die einfach auf eine einfache Art und Weise politisches Geschehen einordnet und erklärt.
Ja.
Finde ich richtig gut. Gucke ich mir immer wieder gerne an.
Da, ich gucke, nebenbei gucke ich auch gerade mal.
Ja, kannst du nebenbei gucken. Er hat so roundabout 130.000 Abos und macht das total nett, kurze Videos. Nini erklärt Politik. Schreiben wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes rein, weil diese Handles immer auszusprechen, ist natürlich auch immer schwierig, das dann zu schreiben. Ich würde sagen,
Elzke, das war schön mit dir.
Gleichfalls. Und das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram oder als Haftnotiz auf Jules Schreibtisch.
So nämlich.
Also, bye bye.
Tschüss, wir hören uns in 2 Wochen. Kakao. Tschüss, tschüss, tschüss,
tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.